Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Die Predigt heute zu diesem Thema Spielregeln hat zwei Teile. Also inhaltlich sind es eigentlich nicht zwei Teile, aber wir unterbrechen die Predigt so ungefähr in der Hälfte mal mit einem Theaterstück, was mit diesem merkwürdigen Dings da zu tun hat, was hier hinten ist. Dann könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass noch ein bisschen was anderes kommt als nur ein Herr Schmitter, der redet. Für die, die letzten zwei Wochen nicht da waren, weil sie geschwänzt haben oder zum ersten Mal da sind heute oder wie auch immer, jedenfalls den Zusammenhang der Reihe nicht im Hinterkopf haben, sei so viel gesagt. Wir stecken in unserer Predigtreihe gerade bis zum Hals im antiken Wüstensand des Nahen Ostens, könnte man sagen. 3500 Jahre liegt, grob gesagt, der legendäre Exodus zurück, der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, ihr jahrelanger Marsch, tatsächlich jahrelanger Marsch, durch die Wüste der Halbinsel Sinai. Und wir gehen in dieser Predigtreihe diesen Weg so ein bisschen mit, allerdings nicht in Jahren, sondern in vier Wochen. Und wir versuchen ein bisschen Parallelen zu ziehen zu unserem Leben und unserem Weg durch dieses Leben. Und zur Orientierung habe ich mal ein bisschen was Geografisches mitgebracht. Jetzt brauchen wir vielleicht ein bisschen weniger Licht hier vorne. Das ist die Halbinsel Sinai. Du kannst mal den ersten Pfeil reinwerfen. Da oben ungefähr wäre Jerusalem. Man könnte sagen, das Ziel der Reise. Ja, also links davon sieht man so ein bisschen das Mittelmeer. Hier unten, machen wir den nächsten, das ist so das Rote Meer mit diesen zwei Armen, die da so hochgehen. Da, wo man schon mal zum Schnorcheln hinfährt und so weiter. Da drüben, da muss ungefähr der Suezkanal liegen oder da irgendwo vermutet man auch diesen Ort, wo diese Story sich abspielte mit dem Durchzug durchs Schilfmeer. Links davon wäre also irgendwo Kairo. Und wer jetzt immer noch nicht weiß, wo wir sind, da oben ist Würzburg. So, jetzt müsste das eigentlich klar sein. Und ich habe mir die Mühe gemacht, mal nachzuforschen, die ganzen Schriften zu lesen und den Weg der Israeliten genau zu rekonstruieren. Und es ist erstaunlich, was dabei rauskommt. Ungefähr so sah dieser Weg aus. In der ersten Predigt vor zwei Wochen, da haben wir uns diese Flucht der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei angeschaut. Und wie sie dann das erste Hindernis kommen, an dieses Schilfmeer, das sich dann teilt. Und Thorsten hat letztes Mal mehr über die Wüstenwanderung an sich gesprochen und dass es den Israeliten im Prinzip auch ziemlich bald schon auf die Nerven ging, in der Wüste zu sein und wie Gott sie dann da versorgt hat und so weiter. Und irgendwie das Auffällige bei der Exodus-Geschichte finde ich, dass ganz klar Gott der Held dieser Geschichte hat. Jede Geschichte hat ja einen Helden, ne? Und hier ist es ganz klar Gott. Die Menschen sind fast irgendwie mehr Randfiguren. Auch Mose, der menschliche Führer dieses Volkes, fungiert irgendwie nur als Statist. So scheint es ein bisschen. Gott ist der Held. Und im heutigen Abschnitt, finde ich, hat man das Gefühl, hey, Gott tritt als Held der Geschichte auch mit einem sehr ausgeprägten Selbstbewusstsein auf. Ihr werdet das gleich merken. Es wird sehr deutlich, er schreibt das Drehbuch, er sagt, wo es lang geht und er bestimmt die Spielregeln. Er beherrscht das Szenario und für uns Menschen, heutiger Zeit vor allem, ist ein Gott mit einem solchen Selbstanspruch fast ein Gott, der uns ein bisschen ein mulmiges Gefühl in den Bauch gibt. Darum wird es nachher gehen, um dieses mulmige Gefühl. Ich komme da nachher drauf zurück. Erstmal nochmal zurück zu dieser Wüstenwanderung da. Heute erreicht man das erste große Zwischenziel, da wo dieser Pfeil ist. Mitten in der Gebirgslandschaft des Sinai macht der Exodus Pause. Der Trek hält an und er macht sogar eine längere Pause. Irgendwie kann man das rekonstruieren, dass das so scheint, als ob sie ein ganzes Jahr dort Pause gemacht hätten. Und dort gibt es, wie gesagt, Berge. Und einer von ihnen ist der Berg Sinai oder man nennt ihn Berg Horeb oder Mosesberg oder was immer. Man kann nicht genau sagen, welcher Berg wo genau das war. Es wird heute ein Berg so ein bisschen identifiziert, aber gut. Jedenfalls tut Mose genau das, was ich auch getan hätte, wenn man in Berge kommt und Zeit hat. Man geht erstmal hoch, um runterzuschauen. Und ich dachte, ich bringe euch ein paar Bilder mit, damit ihr einen Eindruck davon, oh, eigentlich wollte ich noch, mach mal zurück. Ein paar Bilder mitgebracht und ein paar Eindrücke, dass diesen Berg oder ich glaube eigentlich ein paar Gipfel, die so ein bisschen weiter hinter diesen Gipfeln liegt, identifiziert man heute als Berg Sinai. Irgendwo da war es. Und wenn man von oben runter schaut, sieht es ungefähr so aus. Ja, trocken, nicht unbedingt Sandwüste, ne? Mach mal weiter. Irgendwie schon gigantisch. Und heute zieht es auch Massen von Leuten da hoch. Ihr habt das eben schon gesehen bei diesem Bild, ne? Die pilgern da hoch. Ich weiß nicht, ob das alles religiös motivierte Pilger sind. Ich schätze, ganz, ganz viele sind einfach Touris. Oben auf dem Gipfel gibt es eine Moschee. Ich glaube, dass dies hier die Moschee ist. Und das nächste Bild zeigt die christliche Kirche, die da oben gebaut wurde. Und die Leute gehen da meistens nachts hoch, um morgens dort oben zu sein, um sich den Sonnenuntergang, Aufgang anzuschauen. Mach mal weiter. Und das sieht schon schön aus. Das nächste Bild ist, glaube ich, ein bisschen nachbearbeitet, aber es sieht trotzdem toll aus. Alles Bilder vom Sinai. Okay, und jetzt lese ich euch einen der beiden Texte vor, die heute im Mittelpunkt stehen. Das ist Exodus 19. Am dritten Neumondstag nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten kamen sie in die Wüste Sinai. Sie waren von ihrem Lagerplatz bei Rephidim dorthin aufgebrochen und schlugen nun ihr Lager vor dem Berg Sinai auf. Mose stieg zu Gott auf den Berg. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu, sagt dem Volk Israel, den Nachkommen Jakobs, ihr habt gesehen, wie ich an den Ägyptern meine Macht erwiesen habe. Ihr habt erlebt, dass ich euch getragen habe, wie ein Adler seine Jungen. Ich habe euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht. Wenn ihr mir nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz persönliches Eigentum sein unter allen Völkern. Die ganze Erde gehört mir, aber ihr sollt ein Volk von Priestern sein, das mir ganz zur Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Das sollst du den Leuten von Israel sagen. So, damit verlassen wir jetzt mal meine geologischen, geografischen Ausarbeitungen da, die relativ dilettantisch sind und auch nicht so ganz wichtig, und kommen zu dem, was auf diesem Berg oder in diesem Gebirge inhaltlich passiert. Und das hat mit uns zu tun. Und ich dachte, wir könnten mal versuchen, heute uns so ein bisschen, deswegen habe ich diesen Schemel mal hier dabei, uns so ein bisschen mit Mose auf diesen Berg zu setzen, imaginär, und ins Tal zu schauen. Und die Bilder, die ich da hinten habe, sind immer irgendwie Bilder von diesem Berg oben runter. Und mit Mose auf das ganze Gewimmel von Menschen und Tieren und Zelten da unten zu schauen und auch mit ihm ein bisschen zu genießen, dass er mal ein bisschen Abstand hat. Er ist nicht erreichbar im Moment. Es gab meines Wissens auch damals da oben kein Handynetz. Und mit ihm zusammen in die Ferne zu schauen, dahin, wo die Reise hingeht hoffentlich. Und mit ihm zusammen zurückzuschauen, an das zu denken, was sie schon erlebt haben. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dieses Zurückschauen haben wir eben ein bisschen in der Anbetungszeit gemacht. Achim hat den Text vorgelesen, dieses Lied, wo die Israeliten jubeln, als sie Gott erleben, so machtvoll erleben. Und wir haben ein bisschen Lieder gesungen, die uns helfen, zurückzuschauen auf das, was Gott vielleicht getan hat in unserem Leben. Also sitzen wir mal mit Mose da oben auf diesem Berg. Und Mose lernt auf diesem Berg ein paar Dinge über Gott, ein paar entscheidende Dinge über Gott. Und wir könnten sie auch lernen, weil wir bei ihm da oben sitzen. Mose sitzt da, er trifft Gott. Das Ganze hat übrigens noch irgendwie einen relativ spektakulären Rahmen mit dunkler Wolke und hin und her. Das habe ich jetzt einfach mal alles weggelassen. Er sitzt da, trifft Gott und er begreift ein paar Dinge über Gott. Das Erste, was er versteht, ist, Gott hat gehandelt. Habe ich eben vorgelesen, diesen Satz. Ihr habt gesehen, wie ich an den Ägyptern meine Macht erwiesen habe. Mose schaut zurück und er denkt an die Zeit, die hinter ihm liegt. Er denkt daran, wie sie Leibeigene eines Tyrannen waren, noch vor wenigen Wochen. Und daran, dass sie jetzt frei sind. Und er denkt daran, wie er gesehen hat, wie es einem Tyrannen ergeht, der sich mit Gott anlegt. Und er hat Gottes große Macht gesehen. Und dann steht da der zweite Satz, den Gott sagt, und ihr habt erlebt, dass ich euch getragen habe wie ein Adler seine Jungen. Ich habe euch wohlbehalten hierher gebracht. Und Mose denkt an die Schlussszene bei dem Film Herr der Ringe, wo Frodo und Sam da von diesem Adler da rausgetragen werden. Ist nicht ganz die Schlussszene, aber ist am Ende des Films. Und er liebt diesen Film, weil er ein bisschen das widerspiegelt, was er gerade selbst erlebt hat. Übrigens, ich muss euch das, glaube ich, erzählen, obwohl es ein bisschen frustrierend ist. Ich habe gelesen, dass das Wörtchen, was an der Stelle steht, wo die unsere Bibel Adler übersetzt, bei den Hebräern wahrscheinlich den Geier meinte. Und jetzt verbinden wir mit Geiern etwas ganz anderes als mit Adlern. Anscheinend aber der alte Hebräer nicht. Diese Majestät, vom Wind getragen zu werden, ohne sich groß anstrengen zu müssen, das verband man damals anscheinend mit diesem Geier. Und anscheinend, ich habe nichts gefunden, wo ich das so richtig rausfinden konnte, ob es nun wirklich stimmt, dass Geier, wenn ihre Jungen nicht mehr können beim Fliegen, sie tatsächlich unter sie fliegen und sie tragen. Also wenn wir Zoologen hier haben, könnten die das mal versuchen, richtig rauszufinden. Weil ich mich gefragt habe, wie ein Adler seine Jungen trägt, was ist da eigentlich gemeint? Ich habe jetzt noch nie einen Adler seine Jungen tragen sehen, ehrlich gesagt. Also gut, vergesst den Geier wieder, weil der Adler wirklich besser das symbolisiert für uns, was der Hebräer offensichtlich mit diesem majestätischen Geier da verband. Worum es geht, sie hatten Gottes Zuwendung erlebt, sie hatten erlebt, der Held der Geschichte ist auf unserer Seite und er trägt uns tatsächlich. So, und jetzt sitzt du mit Mose auf diesem Berg. Und wenn du zurückdenkst an deinen Weg, so an die letzten, weiß ich nicht, wie alt du bist, Jahre, hast du etwas gesehen? Hast du etwas erlebt? Ne, Gott sagt, ihr habt gesehen und ihr habt erlebt. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute hier sitzen, die sagen, nee, du, ehrlich, so Sachen, wie deine Bibel da erzählt, habe ich nicht erlebt. Da teilt sich das Meer, ne? Letzte Woche hat Thorsten hier, ich war nicht da, aber ich hoffe doch, er hat erzählt von der Versorgung durch Manna. Man könnte sagen, hey, Mose sitzt auf dem Berg, er hört eine akustische Stimme, scheint jedenfalls so zu sein, ne? Und Mose hat sonst Dinge in seinem Leben erlebt, zig Dinge, von denen wir sagen würden, und vielleicht bist du so jemand, der sagen würde, nee, um ganz ehrlich zu sein, ich habe das nicht erlebt und weißt du was? Ich kann irgendwie auch kaum glauben, dass das jemals jemand erlebt hat. Diese ganze Exodus-Story ist mir einfach zu abgefahren. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hineininterpretiere in dein Denken oder ob du vielleicht wirklich so ein bisschen diesen Gedanken hast. Und ich dachte, ganz ehrlich, ich kann das nachvollziehen. Und ich dachte, ich glaube, das ist sogar erstmal okay. Wenn du das unglaublich findest, also wirklich unglaublich findest, dann ist das okay. Und mein Vorschlag wäre, fang doch mal an, die weniger unglaublichen Dinge zu glauben. Und vielleicht die weniger unglaublichen Dinge in deinem Leben. Fang doch mal an, zu glauben, dass etwas passieren könnte. Oder dass etwas passiert sein könnte. Ich meine damit gar nicht unbedingt jetzt so großartige Wunder. Ich meine einfach Handeln Gottes. Fang doch einfach mal an zu fragen, ob Gott in deinem Leben gehandelt hat schon. Ganz konkret habe ich mir gedacht, was du machen könntest. Wir haben das letztens mit ein paar Leuten in einem Seminar gemacht. Du nimmst ein Blatt Papier. Ich meine das jetzt ernst. Das könntest du zu Hause tun, ja? Und du malst da oben eine X- und eine Y-Achse. Und die Y-Achse, das ist dein Lebensalter. Also mal angenommen, du bist ungefähr 35, dann sähe das so aus. Und jetzt malst du eine rote Linie und die beschreibt, was passiert ist. Was äußerlich passiert ist in deinem Leben. Und das geht hoch und runter. Hoch ist vielleicht, ich weiß nicht, ich kam in die erste Klasse und ich fand die Schule toll. Und runter ging es, als du in der vierten Klasse gemerkt hast, das ist Mist hier. Und dann ging es richtig hoch, als du eine Freundin fandest oder was immer. Und man müsste das jetzt beschriften und ein tatsächliches Leben sieht wahrscheinlich viel, viel, viel wellwelliger aus. Und dann könntest du eine zweite Linie malen, die schwarze. Wie habe ich mich dabei gefühlt? Also wie ging es mir? Das ist manchmal vielleicht total parallel zu dem Hoch und Runter, aber vielleicht auch nicht. Manchmal passieren Dinge in unserem Leben, die sind gar nicht so toll, aber gefühlsmäßig passiert gerade was anderes mit uns. So, diese zwei Linien sind mir aber nicht so die ganz wichtigen. Die wichtige ist die, die jetzt kommt, die blaue Linie. Wie war mein Kontakt zu Gott in dieser Zeit? Und vielleicht gab es Zeiten, da war das Ding bei Null. Vielleicht würdest du sagen, na, bei mir war es ganz am Anfang auf Null. Ich habe zum ersten Mal eine christliche Kirche von innen gesehen, da war ich 20 oder was, weil ich im Urlaub irgendwie eine besucht habe, mal zum Reingucken. Vielleicht ist es so wie hier am Anfang, in der Kindheit spielt das irgendwie eine Rolle und dann ging es runter oder so. Und das Interessante ist mal zu gucken, in dem, was ich erlebt habe, wenn ich jetzt zurückdenke und mir vorstelle, es könnte sein, dass Gott da war, bin ich ihm irgendwo begegnet? Hat er mal vorbeigeschaut, wenn ich zurückdenke? Könnte es sein, dass ich sozusagen Spuren von Gott in meinem Leben sehe? Wenn ich mich mal hinsetze und mir wirklich eine Gedanke mache. Das da kostet locker eine Stunde oder länger Zeit. Könnte es sein, dass da Spuren Gottes in meinem Leben erkennbar werden? Selbst wenn ich sagen würde, hey, erst seit ein paar Wochen fange ich an, intensiver mich mit Gott zu beschäftigen. Oder wenn du nicht so ein Graf waren willst, das andere Einfache, was man machen kann, ist, du betest von jetzt ab jeden Morgen ein Gebet und das lautet so, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig mir heute, wo du etwas in meinem Leben tust. Und am nächsten Morgen betest du wieder und sagst, Gott, wenn es dich wirklich geben sollte, dann habe ich dich am letzten Tag leider nicht bemerkt, aber ich werde heute wieder darauf achten. Und wieder. Tu das einfach mal. Also Gott eine Chance geben, wenn er handelt, dann rechne ich damit, dass es passieren könnte. Das ist eigentlich das, was die Juden oftmals, wie die Juden oftmals ihren Gott beschrieben haben, im Gegensatz zu anderen Göttern. Sie haben gesagt, unser Gott ist der handelt. Der redet und der handelt. Der lebendig ist. Das unterscheidet unseren Gott von allen anderen Pseudogöttern. Und wenn er das nicht tut, dann ist er nicht Gott. Manchmal komme ich mir hier so vor, als müsste ich sozusagen so gut reden, dass Gott für euch irgendwie lebendig wird, dadurch, dass ich das so gut mache. Und ich dachte, eigentlich kann das ja Gott ganz gut selber. Wenn er Gott ist, dann handelt er und redet er. Und dann liegt es nur an uns, ihm eine Chance zu geben und vielleicht auch mit Geduld Chancen zu geben, in unserem Leben zu handeln und die Augen aufzumachen, sonst werden wir das übersehen. Übrigens, ich will damit nicht sagen, dass wenn dann Gottes Handeln passiert, dass das für dich beweist, dass es Gott gibt. Beweisen tut es gar nichts. Diese Israeliten haben krasse Sachen mit Gott erlebt und das kommt auch noch in dieser Story vor. Es dauert kaum ein paar Tage und sie sagen sich, ey, das war alles nichts. Wir suchen uns einen anderen. Also Dinge, die Gott in unserem Leben tut, sind maximal Hinweise, niemals Beweise. Wir Menschen sind wir so. Wir nennen heute etwas ein Wunder. Morgen denken wir, naja gut, es gibt schon auch Erklärungen. Und übermorgen glauben wir diesen Erklärungen. Und sie stimmen vielleicht sogar. Wir sagen heute, wenn meine Freundin zurückkäme, das wäre ein Wunder, denn es ist unmöglich. Wenn es passiert, sagen wir eine Woche später, dafür gab es schon Gründe. Also, es gibt Leute, die waren krank und sie haben gebetet und sie wurden gesund und sie glauben nicht. Und es gibt Leute, die waren krank und sie haben gebetet und sie sind immer noch krank. Und sie sind sicher, dass es Gott gibt. Also, beweisen tun Erlebnisse gar nichts. Aber sie sind Hinweise und sie können ein total wichtiger Schritt sein für uns Menschen, darauf aufmerksam zu sein, hey, da sehe ich Spuren in meinem Leben und ich öffne mich diesem Gott. Wo handelt Gott bei mir? Also man könnte jetzt auch ganz pathetisch sagen, hast du in deinem Leben das Rauschen der Adlerflügel gehört? Im Nachhinein vielleicht, dass da etwas war, was Gott gewesen sein könnte. So, zurück zu Mose auf diesem Berg. Das zweite, was Mose da oben über Gott lernt, das beschreibt jetzt das mulmige Gefühl, was ich am Anfang mal kurz angedeutet habe. Gott, der mit einem krassen Selbstanspruch auftritt. Das zweite heißt nämlich, Gott will herrschen. Er sagt, ihr habt gesehen, ihr habt meine Macht gesehen, ihr habt meine Fürsorge erlebt und darum, Mose, erwarte ich jetzt von euch, dass ihr mir eurerseits eure Treue entgegenbringt. Und dann kommt halt noch so Sätze, ich habe den Satz da oben nochmal, so in Auszugsweise, ne? Ihr werdet mein persönliches Eigentum sein, euer Herz soll ungeteilt mir gehören, also Gott will ungeteilte Loyalität. Ihr sollt mir ein Volk von Priestern sein. Also jeder von euch hat direkten Kontakt zu mir, ist mir direkt verantwortlich. Ein Volk von Priestern, das mir dient. Und jetzt wisst ihr vielleicht, was ich mit dem mulmigen Gefühl meine, was dieser Text bei uns Menschen heute auslöst. Denn da ist ein gewaltiger Anspruch. Mose muss sich anschnallen da oben auf dem Berg. er versteht sozusagen, okay, Gott schließt einen Bund mit uns. Das ist nämlich das, was am Sinai passiert. Man nennt das heute den Sinai-Bund. Gott schließt einen Bund mit uns, das ist gut, das ist sogar sehr gut. Aber dieser Bund ist ein sehr einseitiger Bund. Es ist kein Bund zweier gleichberechtigter Partner, so wie wir heute einen Vertrag schließen. Zwei Parteien kommen zusammen, nennen ihre Bedingungen, man findet sich in der Mitte und schließt so eine Art Kompromiss, der für beide Seiten okay ist. Dann unterschreibt man. Beide unterschreiben. Bei diesem Bund ist es anders. Gott legt die Spielregeln fest. Er sagt, wer er ist. Ne? Ihr habt es gesehen, ihr habt es erlebt. Und hier sind nur meine Erwartungen an euch. Lasst euch darauf ein, dann habt ihr einen verlässlichen Bund. Und unterschreiben werde nur ich. Nicht ihr schließt mit mir einen Bund. Ich schließe einen mit euch. Und die Bedingungen des Bundes sind diese. Nicht verhandelbar. Mose war übrigens nicht nur einmal ganz kurz da oben, sondern eigentlich, wenn man das jetzt richtig lesen würde, dann ist das ein Hin und Her. Er geht hoch und wieder runter und erklärt den Leuten wieder was und tigert wieder hoch. Manchmal nimmt er ein paar Leute mit. Einmal ist er 40 Tage da oben. Auf jeden Fall hat Gott viel mehr mit ihm besprochen als diesen kurzen Abschnitt, den ich vorher gelesen habe. Was er zum Beispiel mit ihm besprochen hat, lese ich jetzt vor. Text, den ihr alle wahrscheinlich in der Schule mal irgendwie im Religionsunterricht durchgenommen habt. Dann gab Gott dem Volk seine Gebote, die Spielregeln. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel oder auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott. Man könnte auch sagen, ein eifersüchtig liebender Gott. Und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft, bis in die dritte und vierte Generation. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue und das über Tausende von Generationen. Du sollst den Namen deines Gottes nicht, des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestraft, der das tut. Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche, es ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Jetzt lassen wir die Passage aus, wird da erklärt, woher das kommt, warum sie den siebten Tag heiligen sollen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht morden, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nichts Unwahres über deine Mitmenschen sagen. Du sollst nicht versuchen, etwas an dich zu bringen, was deine Mitmenschen gehört, weder seine Frau noch seinen Sklaven noch seine Sklavin, seinen Esel, seinen Rind oder noch irgendetwas, was ihm gehört. Und wieder einmal muss ich mich entschuldigen, dass die Frauen an der Stelle in einem Atemzug genannt werden wie das restliche Eigentum des Mannes. Das war genau damals die Sichtweise der Menschen. Die zehn Gebote. Kurz gesagt, ich bin Gott und deshalb erkläre ich dir jetzt die Spielregeln. So, was löst jetzt, wenn wir uns wieder auf diesen Berg beamen da? Was löst ein Gott, der dir so gegenübertritt, bei dir aus? Als Mose auf dem Berg sitzt, begreift er, dass man Gott nicht anders haben kann als einen Herrn. Man kann Gott nicht anders haben als einen Herrn. Und man kann Gott nicht anders haben, als dass er ungeteilte Liebe von uns will. Und das hat konkrete Auswirkungen in unserem Leben. Und er wird später ins Tal dackeln und den Leuten sagen, okay, hört her Folgendes, ab sofort gibt es ein paar Regeln. Und die Leute da unten übrigens, die hören ihm sehr, sehr aufmerksam zu. Denn sie haben mittlerweile auch begriffen, das Ganze hier, das hat einen gewissen Ernst. Ich erzähle das mal. Mose hat vorher eine Grenze um den Berg oder an die Stelle gezogen, wo sie da unten lagern. Gott hat ihm das gesagt, er soll das machen und er soll den Leuten sagen, dass keiner über diese Grenze treten darf, weil er sonst umkommt. Nur er und ein paar ausgewählte Leute dürften sich trauen, sich Gott so zu nähern und diese Grenze zu überschreiten. Und ich stelle mir vor, das ist ja eine merkwürdige Sache, ne? Wenn man sich das mal so richtig vorstellt. Ich stelle mir vor, wie diese 600.000 da stehen und sie sehen weit weg von der Grenze, weil keiner sagt, ich stelle mich doch nicht da vorne hin und habe die 600.000 im Rücken, die drängeln. Ja, also sie halten Abstand von diesem Ding. Und sie haben das Gefühl, hey, die Heiligkeit Gottes ist spürbar, sie ist, scheint sogar gefährlich. Das Ganze ist überhaupt kein Spaß irgendwie. Mose begegnet da oben dem Held der Geschichte. Dem Held der Geschichte. Achim hat da vorhin vorgelesen, ein Kämpfer. Dessen Glut, ja, erinnert ihr euch an das, was Achim vorgelesen hat? Wie geht's dir, wenn du dir das vorstellst mit einem so heiligen Gott und damit, dass er in dein Leben reden will, dass er sagt, ich will regieren, ich erwarte, dass du mir folgst. Einfach, weil er Gott ist und ich nur ein Mensch. Ich nehme an, dass wir ein mulmiges Gefühl dabei haben, weil ich annehme, dass viele von euch, genauso wie ich, ein tiefes, sitzendes Grundmisstrauen gegenüber allem und jedem haben, was in unser Leben tritt und uns sagen will, ich sage dir, was gut für dich ist. Mit Autorität. Ja. Wir haben, und das war nicht in allen Generationen so, aber wir sind eine Generation, die zu viele Autoritäten und Welterklärungsmodelle erlebt hat, die es nicht wert waren, ihnen zu folgen, denen aber Menschen gefolgt sind. Wir haben erlebt, wie der Kommunismus zusammenbrach. Wir glauben auch nicht so richtig dran, dass der Kapitalismus irgendwie die Welt besser machen wird. Und wir stehen eigentlich jeder Ideologie, die sagt, hey, wir folge uns, dann kommst du, das ist der einzig richtige Weg. Jeder dieser Ideologien stehen wir skeptisch gegenüber mit Recht. Wir sehen viele Religionen und keine scheint so richtig wahrer zu sein als die andere. Es gab Zeiten, da war das anders. Aber wir haben irgendwie gelernt, diese Welt ist zu komplex, als dass es klug sein kann, sich einer Wahrheit, einer Autorität bedingungslos anzuschließen. Das kann nicht klug sein. Wir wollen mit Recht keine Fremdherrschaft in unserem Leben. So, gleichzeitig sind wir aber Menschen, das kennzeichnet unsere Generation auch, die Gott suchen. Selten war die spirituelle Suche von Menschen auf dieser Welt so groß wie jetzt. Aber wir bekommen in dem Moment ein Problem, wo wir auf dieser Suche den Gott der Bibel treffen und ihn näher kennenlernen, weil wir dann nämlich merken, diesen Gott kann man eigentlich gar nicht so einfach in sein bisheriges Leben integrieren, ohne dass er einiges durcheinander bringt. Also ich will sogar mal sagen, Gott kann man überhaupt nicht in sein Leben integrieren. Weil das so komisch klingt, sage ich es nochmal. Gott kann man überhaupt nicht in sein Leben integrieren. Denn so denken wir meistens. Wir denken, hier ist so mein Leben, meine Welt. Jetzt treffe ich Gott irgendwie, irgendwo, vielleicht hier. Und jetzt überlege ich, passt dieser Gott in mein Leben? Und wenn ja, wie passt er da rein? Weil ich sehe nämlich vielleicht hier und da, hilft mir dieser Glaube wirklich? Ja, ich habe diese Spuren gesehen, ich habe die Adlerflügel gehört, entdeckt in meinem Leben, dieses Rauschen. Ja, die religiöse Komponente irgendwie, die tut mir wirklich gut, das gibt mir was, das hilft mir jedenfalls im Moment und so. Und deswegen möchte ich Gott vielleicht schon ein bisschen in mein Leben integrieren. Nur Gott hat eine völlig andere Sicht von unserem Leben. Und das ergibt ein Problem. Im Grunde sagt Gott, ich will mich gar nicht in dein Leben integrieren lassen. Ich will keine Rolle in deiner Lebensgeschichte spielen. Sondern die Sache ist umgekehrt. Das ist hier, ist meine Welt. Und ich lade dich, Mensch, ein, in meine Welt reinzukommen. Und nicht ich will eine Rolle in deinem Leben spielen, sondern du sollst eine Rolle in meiner Welt spielen. Das ist meine Geschichte, die hier erzählt wird. Und das ist ein Problem, weil es bedeutet, Gott regiert und nicht ich. Er legt die Spielregeln fest und nicht ich. Und deswegen habe ich gesagt, du kannst Gott eigentlich nicht in dein Leben integrieren. Du kannst christlichen Glauben, christliche Religion in dein Leben integrieren. Aber eine echte Beziehung zu Gott zu haben, bedeutet in letzter Konsequenz eigentlich, dass man sein Leben loslässt und einem Herrn anvertraut. Und dieser Herr heißt nicht Christoph Schmitter, sondern der heißt Gott. Und der heißt in deinem Leben nicht dein Name, sondern der ist jetzt ein anderer. So, und in der Regel reagieren die Menschen nicht mit Begeisterung. Und jetzt das Theaterstück, es ist ein bisschen ein merkwürdiges Theaterstück, aber es hat, wie gesagt, mit diesem Gegenstand da zu tun. Und es zeigt so ein bisschen, wie Menschen lieber mit Religion umgehen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es Ihnen auch schon einmal so ergangen?
Totale Zeitverschwendung.
Och, so schlimm war es nun auch wieder nicht.
Was soll denn das jetzt heißen? Du bist doch ständig eingeschlafen. Wie kann man denn da behaupten, dass es nicht so schlimm war?
Ja, eben deshalb, weil ich eine Stunde Schlaf nachholen konnte. Das war nicht so schlimm.
Aber deswegen gehen wir doch nicht in die Kirche. Ich möchte Gott nah sein. Hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass Glaube noch so viel mehr sein könnte?
Du hast heute Morgen zu viel Kaffee getrunken, oder?
Einen Moment, ihr zwei. Koffein ist nicht euer Problem. Euer Glaube macht euch Schwierigkeiten. Besonders die Beziehung zu einem Gott, den man nicht sehen kann. Ihr seid gelangweilt von der Kompliziertheit des christlichen Glaubens. Es scheint, als ob der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs an Rain und Inge einfach vorübergegangen ist. Wenn dem so ist, dann braucht ihr ein greifbares Ziel für euer Leben. Etwas, vor dem man wirklich auf die Knie gehen kann. Ihr braucht den Gottomat. Das universelle Design des Gottomaten bringt alle Menschen, egal welchen Glaubens, in größeren Kontakt mit ihrem Schöpfer. Ab und zu ein paar Minuten mit dem Gottomaten ersetzen eine ganze Lebenszeit, die man mit erschöpfendem Gebet verbracht hat.
Nur ein paar Minuten?
Nur ab und zu?
Sicher. Warum sich mit intensiven persönlichen Beziehungen belasten?
Hm.
Warum die Zeit mit Gebeten vergeuden?
Oh, ich weiß nicht so recht.
Wir sind eigentlich sehr traditionsverbunden.
Der Gottomat ist die beste Basis für eure Tradition.
Aber mir ist ein wirklicher Gott lieber.
Kannst du den berühren?
Nein.
Wie kannst du dann an etwas glauben, das du nicht sehen kannst?
Da hat sie recht, Inge.
Es heißt doch, sehen ist Glauben.
Ah, jetzt verstehe ich.
Stellt der Gottomat auch irgendwelche Forderungen an unsere Zeit oder Aufmerksamkeit?
Überhaupt nicht. Der Gottomat ermöglicht euch die Ausübung eurer Rituale ganz nach eurem Belieben. Und ab und zu, ein kurzer Wischer mit einem feuchten Tuch, lässt euren Gott erstrahlen wie am jüngsten Tag.
Denk darüber nach, Rainer.
Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn wir den haben, vielleicht verbessert sich dann mein Golfspiel.
Und meine Rückhand beim Tennis.
Der Gottomat.
Wir probieren's.
Schließlich, nach einer Probewoche, sah es bei Inge und Rainer schon wieder ganz anders aus.
Der Gottomat hat meine Gebetszeitung revolutioniert. Er hat mich erleuchtet. Der Glanz dieser kleinen Figur bringt mich Gott näher. Und kein Einschlafen mehr im Gottesdienst. Und deswegen nie wieder Kirche. Täglich ein Kniefall vor dem Gottomat, ganz nach meinem Belieben. Das ist der erregende Augenblick, auf den ich mich jeden Tag freue.
Und ich habe für mich festgestellt, dass anstelle vom Bibelstudium nichts geht, als wie Anbetung durch Tanzen. Vor allen Dingen nach einem stressigen Tag im Büro. Dann stelle ich einfach die Statue auf den Wohnzimmerboden und tanze wie wild drumherum. Und schon gleich stellt sich bei mir ein Zustand ein, der mich mit außerirdischer Weisheit verbindet. Ich bin erfüllt mit einer religiösen Glut. Und genauso genieße ich auch die Auswirkungen von Aerobic.
Mein Handicap hat sich verbessert.
Meine Rückhand trifft jetzt immer.
Ich habe nicht so viel versprochen.
Wirklich nicht.
Das macht dann 99,90 € bitte.
Ja, gerne. Aber ich frage mich, wie der Gottomat wohl reagiert, wenn Probleme auftauchen.
Probleme?
Ja, was ist, wenn man mal Hilfe braucht?
Hilfe.
Da hat er recht. Wir hatten noch nicht die Möglichkeit, ihn unter solchen Umständen zu testen. Aber ich bin ganz sicher, auch dabei ist er ganz leicht zu handhaben.
Hm, wahrscheinlich. Ich kann es kaum erwarten, vor ihm meine Sorgen auszuschütten.
Und meine Ängste.
Meine Beklemmungen.
Das alles löst euer Gottomat mit konkreten, sichtbaren Antworten.
Großartig.
In unserem Zeitalter der Zweckmäßigkeit reicht eine hochgeistige Theologie eben nicht mehr aus.
Da hat sie recht.
Ab und zu ein paar Minuten mit dem Gottomaten und ihr beide werdet sagen,
Sehen ist Glauben.
Ja, zugegeben, das war jetzt ein Gleichnis, ne, ein Bild. Aber als Mose von dem Berg runterkommt, erlebt er etwas ungefähr ähnlich Skurriles. Er kommt zum letzten Mal, wie gesagt, er ist oft da hoch und runter, ne? Er kommt zum letzten Mal von diesem Berg. Und er erlebt in etwa das. Das Volk hat sich in kürzester Zeit einen anderen Gott gemacht. Sie sind zu Aaron gegangen, seinem Bruder, und sagen ihm, das ist jetzt O-Ton, mach uns einen Gott, der uns schützt und führt. Denn was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten hierher geführt hat, niemand weiß es. Keine Ahnung, vielleicht ist er da oben längst irgendwo verschollen. Sie sagen auch nicht mehr, dass Gott sie aus Ägypten geführt hat, sondern dieser Mose da. Mach uns einen Gott. Und Aaron, der Hampel, findet es jetzt nicht so richtig gut, aber zuckt die Achseln und okay. Wer sammelt dann irgendwie die Schmuckstücke der Leute ein und gießt daraus ein goldenes Kalb, so wie sie es aus Ägypten kennen. Und dann gibt es so eine kleine orgiastische Party mit Tanzen um das Kalb, um den neuen Gott. So, auch das ein bisschen archaisch, nicht ganz so aus unserem Lebenszusammenhängen, ne? Aber ich dachte, ein bisschen ticken wir so ähnlich oder auch so. Wir wollen schon einen Gott, der uns schützt, der uns führt. Wir wollen einen Gott, der für uns da ist. Und wenn er auch noch so praktisch wäre, dass man ihn praktisch hat, anfassbar hat, dann darf er sogar was kosten. Wir wollen einen Gott, der für uns da ist. Wir wollen keinen Gott, für den wir da sind. Und ich finde, das ist das, was in dieser Sinai-Sache so krass rauskommt. Gott sieht uns als Menschen, die für ihn da sind. Ich bin für euch dann, aber ihr seid auch für mich da. Aber so ein Gott, der so wäre, der genau so wäre, wie wir ihn brauchen, wenn wir ganz ehrlich sind, das wäre nicht Gott. Das wäre nicht Gott. Wenn wir so einen Gott können wir uns nur selber bauen. Ein Gott, der so ist, wie wir ihn brauchen, genau so ist, wie wir ihn brauchen, den können wir uns nur selber basteln. Aber wenn wir einen Gott suchen, der unser Leben besser macht, der uns hilft, aber der sonst nichts von uns will, dann werden wir nicht den lebendigen Gott finden. Dann werden wir nur unsere eigenen spirituellen Ideen finden. Oder die spirituellen Ideen anderer Leute. Auf jeden Fall ist der Gott der Bibel ein anderer. Er sagt, ich will regieren und da steckt das Problem. Und jetzt denke ich, das ist der letzte Punkt noch, dass wir uns darauf einlassen könnten, auf einen Gott, der mit so einem Anspruch an uns Menschen des 21. Jahrhunderts kommt, dass es möglich ist, dass wir uns darauf einlassen können. Dafür ist, glaube ich, der dritte Punkt wichtig, was Mose auch auf dem Berg versteht. Und das dritte ist, Gott ist ein leidenschaftlich liebender Gott. Ich lese nochmal den Anfang dieser 10 Gebote, ne, wo er sagt, hey, ich habe euch aus Ägypten geführt. Dann sagt er, ihr sollt euch kein Götzenbild machen. Während die da unten ihr goldenes Kalb bauen, sagt er da oben, macht euch keine Götzenbilder. Macht euch nicht ein Bild von mir und haltet dann daran fest, so ist Gott. Ja, man muss ja nicht so ein Ding da haben. Aber wir haben alle irgendwie Bilder, wie wir Gott, wir wollen ihn auf was festlegen. Gott sagt, macht euch kein Bild von mir. Und dann kommt, wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott. Und erwarte von dir ungeteilte Liebe. Und wie gesagt, das ist nicht falsch, wenn man daran an einen eifersüchtig, leidenschaftlich denkenden Gott denkt. Eifersüchtig liebend. Ich will der Einzige sein. Etwas, was eigentlich logisch ist, wenn zwei Menschen sich lieben. Also wenn zwei sich irgendwie vor dem Standesamt sagen würden, hier eine Sache noch, es wäre mir echt wichtig, dass ich der Einzige in deinem Leben bin, so. Dann fänden wir das sehr merkwürdig. Nicht, weil das merkwürdig ist, was er sagt, aber wir fänden merkwürdig, dass er es betonen muss. Gott muss es offensichtlich betonen. Und jetzt habe ich gedacht, ich erzähle euch zum Schluss zwei Geschichten oder zwei Bilder, die uns vielleicht helfen, mit einem Gott klarzukommen, der mit so einem Anspruch an unser Leben rantritt, Herr sein zu wollen, weil er leidenschaftlich liebt. Und diese Geschichten haben mit einem verloren gegangenen Königreich zu tun und mit Pferden. Diese beiden Dinge erzähle ich euch noch. Ich glaube, dass wir uns, um uns auf diesen Gott einlassen zu können, zum ersten diese Geschichte des verloren gegangenen Königreichs kennen müssen. Ist das jetzt der Akku, der gerade zu Ende geht hier? Pass mal auf, du kannst mir, bevor wir... Ja genau, mach das mal. Wenn das gleich wieder aussetzt, dann kann ich das Headset nehmen. Dann muss man die ganze Geschichte kennen. Und es ist eine Geschichte eines verloren gegangenen Königreichs, um diesen Herrschaftsanspruch Gottes einordnen zu können in unser Leben. Und die Geschichte vom Exodus, die ich gerade erzählt habe, die ist eigentlich nur eine Episode in dieser Geschichte, in dieser großen Geschichte. Es ist eine wichtige Episode, aber es ist nicht die wichtigste Episode. Und die Geschichte, die ich meine Bibelausgabe braucht dafür 1200 Seiten, um sie zu erzählen. Und in dieser Geschichte ist wieder Gott der Held. Aber es ist im Prinzip die Geschichte eines Gottes, der einem gestürzten König gleicht. Ich rede jetzt ein bisschen bildhaft, ja. Es ist die Geschichte einer Menschheit, die ihren König vom Thron stürzt und sich selber auf diesen Thron setzt. Und in der Folge zerbricht das Königreich. Im Bild gesprochen, ja, zerbricht das Königreich in viele Königreiche. Und unter den neuen Herrschern geht es bergab, steil bergab. Ich hoffe, ihr versteht die bildhafte Sprache und denkt an das, was ihr in dieser Welt seht. an ein zerbrochenes Königreich und es geht bergab. Und die Bibel erzählt nun die Geschichte dieses gestürzten Königs, der sein verloren gegangenes Königreich wiedergewinnen will. Vor allen Dingen die Menschen, die er verloren hat, wiedergewinnen will. Und es beginnt damit, dass Gott eine winzige Zelle einrichtet. Im Prinzip mit einem Menschen und seiner Familie beginnt. Und das ist Abraham. Abraham und seine Familie. Und er sagt ihm die Verheißung, hey, ihr seid wie eine Keimzelle für eine neue Art von Gemeinschaft, die ich aufbauen will, die ich wieder aufbauen will. Mein Reich. Wird im Alten Testament so nicht genannt. Jesus nennt es dann so. Gottes Reich. Und aus euch paar Peoples wird ein Volk werden und das wird mein Volk sein. Und durch euch werde ich die ganze Welt segnen. Okay, und jetzt sind wir im Prinzip an dem Punkt, wo ein paar hundert Jahre vergangen sind und es ist tatsächlich ein Volk aus dieser Familie geworden. Und sie sitzen am Sinai und Gott geht in dieser Geschichte einen Schritt weiter und er sagt, okay, ich habe euch gezeigt, wer ich bin. Der Gott eurer Väter, damals Abraham. Ihr habt mich erlebt und ihr sollt jetzt mein Volk sein. Und in meinem Reich, in der Gemeinschaft, die ich gegründet habe, gelten folgende Spielregeln. Und im Grunde kann man sagen, die Geschichte der Bibel erzählt den Kampf eines Königs darum, das Vertrauen oder mehr noch die Liebe der Menschen wiederzugewinnen und sein Reich wiederherzustellen und auch zu regieren. Und der Satz da oben, steht er mittlerweile da? Ach nee, der steht nicht mehr da, der da vorher stand. Kann man das zurückmachen? Ja, ne? Dieser Satz hier, wenn ihr den mal lest, der beschreibt im Prinzip den Kernsatz dessen, worum es in der ganzen Bibel geht. Ich bin ein leidenschaftlich liebender Gott und ich will auch von dir ungeteilt geliebt werden. Also man könnte sagen, der Held der Geschichte ist tragisch verliebt. Und die Bibel erzählt die Geschichte, wie er seine Liebe wiedergewinnt. So, und nun ist für uns, finde ich, ganz wichtig zu sehen, dass wir uns diesem Gott, der in diesem Text hier mit so einem Anspruch an uns herantritt, dass wir sehen, an dem Punkt war die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Das war noch nicht die ganze Geschichte. Jetzt kannst du wieder das nächste machen. Auch dieses Volk Israel, mit dem Gott diesen Bund eingeht, ist nur der Prolog zu dem, was Gott eigentlich tun will, um sein Reich wieder aufzubauen. Ist nur die Vorgeschichte. Der Bund am Sinai ist sein erster Bund. Die Christen sagen, es ist der alte Bund. Es ist der alte Bund. Denn Jahrhunderte später predigt in diesem Volk Gottes, in dieser Gemeinschaft, die Gott gegründet hat, ein Mann, dass das Reich Gottes nahe sei. Und es ist Jesus. Letzten Herbst haben wir hier eine Predigtreihe gehabt, die hieß Konspiration. Und wir haben versucht zu zeigen, wie sehr das die Botschaft Jesu geprägt hat, dass er immer wieder gepredigt hat, Leute, das Reich Gottes ist nah. Jetzt bricht es an. Die Geschichte Gottes kommt sozusagen zu ihrem Höhepunkt. Kehrt um, ändert euer Leben, wendet euch Gott wieder zu und werdet Teil dieses Reiches Gottes. Und auch Jesus hat gesagt, und ich erkläre euch die Spielregeln. Lest mal die Bergpredigt. Er sagte, um Teil dieses Reiches Gottes zu werden und um dich von Gott regieren zu lassen, müsst ihr aber eigentlich nur zwei Dinge tun. Die Spielregeln kann man zusammenfassen in zwei Dingen. Jesus sagt, das eine ist, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand und liebe deinen Mitmenschen. Und dann nahm Jesus die alten Gebote, ne, die vom Sinai, und das waren mehr als die 10 Gebote, da kommen nachher noch Kataloge von Regeln. Und er sagte, diese Gebote sind nichts anderes, als zu erklären, dass es Gott darum geht, Menschen zu lieben, denn Menschen zu lieben ist Bedingung dafür, um Gott zu lieben. Also du kannst nicht Gott lieben, aber keine liebende Gemeinschaft eingehen. So, also das gehört bei Gott zusammen. Gott zu lieben bedeutet immer, auch Menschen zu lieben. Und deswegen erklärt er diese Spielregeln in diesem Reich Gottes. Und das bedeutet ganz konkret im Alltag, eine neue Art von Zusammenleben einzuüben. Weil im Reich Gottes andere Regeln gelten, wirklich ganz andere Regeln. Da läuft das Leben wirklich anders. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, was Jesus alles gesagt hat. Ne? Zu den Alten wurde damals gesagt, ihr sollt nicht morden. Ich aber sage euch, wenn du nur zornig auf deinen Bruder bist, dann gehörst du schon vor Gericht. Dann tust du das eigentlich schon, du bringst ihn schon um im Herzen. Er hat die ganzen Gebote eigentlich verschärft, um zu zeigen, Leute, es geht nicht darum, irgendwelche buchstabenmäßig irgendwelche Gesetze zu halten, sondern es geht eigentlich darum, innen drin vom Herzen her anders zu leben, tatsächlich anders zu leben. So sollte es jedenfalls laufen im Reich Gottes. Und wenn Gott herrscht, dann nicht deshalb, weil er das Ziel hat, möglichst viele Menschen zu unterjochen und zu befehligen, sondern weil er das Ziel hat, wirklich eine verloren gegangene Art von Gemeinschaft wieder aufzubauen. Ein heileres Zusammenleben von Menschen. Untereinander und mit Gott. Also dieser König, der da regiert, im Bild gesprochen, ist einer, der total für seine Untertanen ist. Und deswegen hat Jesus mal erklärt, was das Wörtchen herrschen bei Gott eigentlich meint, dass uns so ein bisschen schwerfällt, ne, dieses Wörtchen, mit dem Wörtchen umzugehen, herrschen. Er hat mal gesagt, wenn einer von euch hier zu seinen Jüngern herrschen will, dann soll er den anderen dienen. Nicht, um sich hochzudienen und dann irgendwann herrschen zu können, sondern herrschen bedeutet eigentlich zu dienen und für die anderen zu sein. Nur einer, der wirklich dient, hat das Recht, ins Leben der anderen reinzureden. Und dann hat er vorgemacht, wie das geht. Dann hat er das bis zur letzten Konsequenz selber gelebt und damit gezeigt, so ist Gott. Ein solcher Herrscher ist Gott, der dient. Und er stirbt am Kreuz und verkörpert da Gottes Liebe und seine Hingabe. Er verkörpert, was es bedeutet, sich absolut leidenschaftlich an jemand anderen zu verschenken, mit allem. Das war der letzte große Schritt Gottes, um die Liebe seiner Menschen wieder zu gewinnen. Und ich finde, wir müssen diese ganze Geschichte zu sehen, um mit dieser Sina-Geschichte umgehen zu können. Mit diesem Anspruch, der da so stark rüberkommt, der Herrschaft Gottes. Und die Leute, die Jesus gekannt haben, die haben schon bald gesagt, in Jesus hat Gott einen neuen Bund mit uns geschlossen. Also im alten Bund und im neuen Bund, in dieser ganzen Geschichte, geht es darum, dass ein König sein verloren gegangenes Königreich wieder aufbaut und uns einlädt, Teil dieses Reiches zu werden, Teil seiner Geschichte. Und Liebe bindet immer. Liebe bindet immer. Liebe zwingt uns immer, uns an jemanden ungeteilt hinzugeben. Das ist in unserem Leben so und das ist mit Gott nicht anders. So, und jetzt will ich zum Schluss noch was von Pferden erzählen, denn Mose kannte da oben auf dem Berg ja nicht die ganze Geschichte. Er kannte die Geschichte bis dahin. Aber Mose dachte an Pferde. Ich bin ganz sicher, es steht nicht in der Bibel, aber er dachte an Pferde. Als ein sehr gutes Bild dafür, wie man vielleicht das mit der Herrschaft Gottes noch besser verstehen kann. Mir jedenfalls, das hat Moses natürlich nicht gedacht, ne? Mir jedenfalls hilft es, ein bisschen zu verstehen, wie das vielleicht ist mit Anspruch Gottes und Gehorsam. Und in den letzten 4 Minuten erzähle ich noch diese Geschichte. Das ist keine Geschichte, diesen Vergleich. Ein Pferd, wenn jetzt hier gute Reiter sind, dann hoffe ich, dass ich nichts Unfaires sage. Ein Pferd ist im Prinzip recht simpel gestrickt, was das Kognitive angeht. Die sind nicht dumm, diese Pferde, aber im Prinzip haben sie nicht viele Lebensträume. Ja? Es geht für ein Pferd nur um 3 Dinge. Fressen, sich fortpflanzen, vor allen Dingen die männlichen Pferde, glaube ich, aber egal. Und es will überleben, und um das Letzte geht es mir. Das Überleben eines Pferdes ist nämlich aus Pferdesicht dauernd gefährdet. Seit tausenden von Jahren leben Pferde oder die wenigsten Pferde noch in freier Wildbahn, aber sie haben immer noch nicht gelernt, dass es in unseren Gegenden keine pferdefressenden Raubtiere gibt. Für sie ist die Welt immer noch voll pferdefressender Ungeheuer. Und das kann der orangefarbene Traktor am Wegesrand sein. Und deshalb laufen sie weg. Sie sind Fluchttiere. Jeder von euch kann ein 800 Kilo Pferd zum Wegrennen bringen. Ihr müsst nur eine hektische Bewegung machen und es wird erstmal mindestens zucken. So, und nun, jetzt kommt aber das Eigentliche. Jetzt will der Mensch dieses Pferd reiten, dieses Fluchttier. Und er will es jetzt regieren. Er will bestimmen. Er will sogar auf seinem Rücken sitzen, was für ein Pferd sehr verdächtig ist, weil es sonst eigentlich nur Raubtiere kennt, die ihm im Nacken hängen. Der Mensch will also herrschen und das Pferd soll gehorchen. Der Mensch hat aber keine Angst vor orangefarbenen Traktoren am Wegesrand. Und er findet nicht gut, wenn das Pferd erstmal panisch davonrennt, während er oben sitzt und sich dann nach 300 Metern umdreht und guckt, ob es wirklich Grund gab, wegzurennen. Und jetzt gibt es eine interessante Wahrheit über Pferde. Und ich finde, die helfen einem A, Pferde zu reiten und B, ein bisschen was vielleicht über Gottes Anspruch auf unser Leben, auf sein Herrschen wollen und auf unseren Gehorsam zu verstehen. Die interessante Wahrheit, die einem hilft, ein Pferd zu reiten und zu verhindern, dass es durchgeht dauernd. Pferde wollen eigentlich regiert werden. Pferde wollen eigentlich regiert werden. Pferde fühlen sich gut, wenn ein anderer bestimmt. Pferde finden Freiheit nur in der Unterordnung. Und zwar unter die Leitstute der Herde. Und wenn man ein paar Pferde zusammenstellt, dann wird immer eins das Leittier werden nach kurzer Zeit. Und ein glückliches Pferdeleben ist eines in einer Herde mit einer zuverlässigen Leitstute. Läuft sie nämlich nicht weg, laufe ich auch nicht weg. Läuft sie weg, laufe ich auch weg. Ich brauche nicht mehr selber denken, ich mache einfach, was sie macht. Und die Leitstute ist ranghöher Auf jeden Fall. Und deswegen schubst sie mich manchmal weg, wenn ich was fressen will und jetzt kommt sie. Aber das ist eigentlich gut, weil das zeigt mir, sie nimmt ihren Job noch wahr. Dem Moment, wo ich sie da wegschubsen kann, wird es unsicher, weil offensichtlich sieht sie sich nicht mehr als Ranghöchste. Wer passt hier eigentlich noch auf uns auf? Freiheit empfindet ein Pferd also offensichtlich dann, wenn es einen vertrauenswürdigen Führer gefunden hat. Stell ein Pferd allein auf eine weite Fläche Grasland und es wird nicht Freiheit empfinden, sondern panische Todesangst. So, und jetzt kommt der Reiter. Und er will bestimmen. Er will sagen, ja, jetzt laufen wir weg. Nein, jetzt laufen wir nicht weg, denn das ist nur ein orangefarbener Traktor. Er will praktisch die Leitstute sein. Und was passiert? Das Pferd checkt ab, ob das da oben eine gute Leitstute ist oder nicht. Ob der Reiter sein Vertrauen wert ist oder nicht. Leitet er gut? Sieht er die Gefahr? Handelt er klug? Und wenn da der orangefarbene Traktor im Feld also jetzt kommt, dann schaut das Pferdchen auf. Und es fragt, leider ohne Worte, und ein schlechter Reiter wie ich bemerkt das nicht. Mit seinen Ohren irgendwie oder was? Hast du den Traktor bemerkt? Ist der gefährlich? Ist er nicht gefährlich? Der Reiter, also ich, hat nichts gemerkt. Er scheint den orangen Traktor auch nicht zu sehen. Er antwortet auch nicht auf diese nonverbale Frage. Dieser Reiter da oben scheint nicht Rang höher, sondern Rang niedriger. Er scheint blind, taub und dumm zu sein. Also entscheidet das Pferd selbst. Ich muss die Verantwortung übernehmen, also hau ich ab. Und er rennt mit dem Pferd mitten auf die Straße. Und der Mensch, was tut er? Denn er will ja regieren. Er sitzt da oben. Er zwingt das Pferd zum Gehorsam, meistens. Ja, er hat ein paar Dinge. Er kann mit den Zügeln im Maul reißen. Er kann mit seinen Absätzen in die Seite treten. Er hat eine Gerte oder sowas. Und oft besteht dann die Beziehung des Reiters zum Pferd genau daraus. Die beiden verstehen sich nicht so richtig. Aber das Pferd gehorcht, weil es gezwungen wird. Dabei würde es von seinem Naturell her lieber gehorchen, wenn der Reiter in der Lage wäre, sein Vertrauen zu gewinnen. Also wenn ein Pferd durchgeht unter mir, ist das immer eine Anfrage an meinen Führungsstil irgendwie. Könnte es sein, dass das bei uns Menschen mit Gott ganz ähnlich ist wie bei Pferden? Könnte es sein, dass wir Herrschaft Gottes oft so in diesen Hals kriegen? Der will mich zwingen, der wird mich einrahmen, der wird mit den Zügeln in meinem Maul rumreißen und mir in die Seite treten oder was auch immer. Ich verstehe diesen Gott nicht so richtig, ich mag ihn auch nicht, aber er ist stärker als ich, deswegen gehorche ich eben. Und weil wir aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts sind, entscheiden wir uns oft anders und werfen ihn ab, diesen Gott. Aber könnte es auch sein, dass wir Freiheit finden würden, wenn wir Gott seine Liebe und seine Umsicht tatsächlich glauben könnten, wenn wir überzeugt wären, er regiert tatsächlich gut? Könnte es sein, dass ein leidenschaftlich liebender Gott tatsächlich von uns leidenschaftlich liebende Hingabe und dann auch Gehorsam verdient? Selbst wenn dann ein pferdefressender Traktor am Rand steht, ja, und wir eigentlich sagen, wir sollten jetzt abhauen, aber Gott lenkt irgendwie genau in diese Richtung. Und wir folgen ihm, weil wir erlebt haben, ja, er verdient mein Vertrauen. Ich verstehe das nicht, aber ich tue das. Dieser Lebensgraf von eben, ne? Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass Gott das dein Vertrauen in deinem Leben verdienen will. Also schau hin, wo hat er gehandelt? Wo erlebe ich ihn? Kann ich dem vertrauen? Vertrauen muss wachsen, das ist auch bei Gott nicht anders. Und vielleicht ist das bei den alttestamentlichen Geboten so, dass es ein bisschen einem Reiter gleicht, der sein Pferd zwingt. Also, weil der Mensch nicht vertrauensvoll folgt, erklärt er ihm durch Regeln das richtige Verhalten. Ein bisschen so ähnlich sind vielleicht die alttestamentlichen Gebote, denn Gebote sind immer dann nötig, wenn wir nicht tun von alleine, was richtig wäre. Aber schon im Alten Testament formuliert Gott diesen Traum. Jeremia 31, der neue Bund, sagt Gott da an einer Stelle, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz, also meine Gebote, nicht auf Steintafeln, sondern in ihr Herz und ihr Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Sie werden von alleine lieben und richtig leben. So, dieser neue Bund kam mit Jesus. Und man könnte sagen, Jesus sprach die Pferdesprache. Er sprach so, dass wir ihn verstanden haben. Und er kam zu uns, um unser Herz wieder für den König und sein Reich zurückzugewinnen. Und dieses Reich und die Grenzen dieses Reiches garantieren unsere Freiheit, so wie eine Leitstute das die Freiheit für eine Pferdeherde garantiert. Fragt euch mal, ob dieses Bild euch hilft, mit Gehorsam gegenüber Gott anders umzugehen. Das Lied, was wir jetzt noch singen, ich habe nicht mehr 4, sondern 8 Minuten gebraucht, ist ein ganz bekanntes, ihr singt es oft, aber lest mal die Übersetzung oder lest das Englische bewusst, weil es eigentlich genau an das anknüpft, was ich gesagt habe.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.